ich gehe mal davon aus, deine beiden Eltern, als sie nach Deutschland kamen, haben kein Deutsch gesprochen.
Doch, mein Vater fließend.
Damals schon, als er kam?
Natürlich kein Deutsch gesprochen hat. Also.
Eins live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa.
Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge eures Gute-Laune-Podcast, Bratwurst und Baklava. Wir sind da, die Sonne scheint, die Stimmung ist gut. Hallo Baklava, wie geht es dir?
Schönen guten Tag, Bastian Bielendorfer. Mir geht's
Bist
super.
Du gerade in der Bundeshauptstadt, Danke. In Berlin?
Ja, ich bin gerade in Berlin. Berlin City Represent. Ich hatte gestern eine Fernsehaufzeichnung und ja.
Ach komm, du bist, wenn ich du ehrlich mich, bist, eigentlich bist du gerade bei Merkel gewesen, oder? Du hast mit der alles durchgesprochen, wie wir Deutschland lenken können in Zukunft, oder?
Ja, ich wollte es halt nicht direkt im Podcast sagen, aber Angela und ich, wir treffen uns.
Ihr trefft euch. Habt ihr gestern so eine Pretty Woman-Szene gehabt in der Badewanne, wo du hattest so ein Collier dabei und hast die so zusammenklappen lassen, als du es ihr gegeben hast. Und da habt ihr danach zusammen gebadet, sie so mit ihrem Kopf auf deiner Brust. Und ihr habt gemeinsam zusammen Roy Orbison mit Pretty Girl, Pretty Woman gehört, so in der Art?
Nein, ich glaube, das war dein Abend mit Steinmeier, Basti.
Ja, das stimmt. Ja, Frank Walter und ich treffen uns auch schon länger. Wir haben eine gute Zeit zusammen. Er hat dieses tolle Schloss, wir reiten da immer gemeinsam aus. Er ist Bundespräsident, ich meine, komm. Ne? Das ist ja interessant übrigens, dass insgesamt, das nicht nur bei Frauen, sondern eigentlich bei Männern meistens noch mehr, Macht Sexiness problemlos ersetzen kann. Also du kannst unglaublich unsexy sein, aber wenn du mächtig bist, ist das wiederum scheißegal. Das ist eigentlich egal so. Weißt du, es macht dann keinen Unterschied mehr.
Ja, also ist auch nachvollziehbar.
Ja, findest du?
Na ja, klar. Jetzt überleg mal, du hättest eine Freundin am Start, die voll viel Macht hat.
Also, du kennst ja meine Frau.
Also, ja, meine ich ja.
Ja, genau. Bei mir ist das so. Aber ich meine jetzt, Männer sind bei sowas ja auch dümmer als Frauen, weißt du? Also ich meine, Frauen haben ja, also es ist völlig egal, welcher der Partner attraktiver ist oder warum er mit dem zusammen ist. Jeder soll mit jedem zusammen sein. Aber es gibt einfach sehr, sehr oft den Fall des hässlichen, alten, oft weißen, reichen Mannes, der mit einer bildhübschen 25-jährigen Brasilianerin verheiratet ist oder sowas. Wo man sich dann immer fragt er sich selber zwischendurch mal, woran das liegen könnte? Oder ist es einfach so, dass das Gehirn das komplett ausblenden kann, dass es offensichtlich nur an Stellung, Macht und Kohle liegt? Bei Frauen haben oft mehr so, weißt du, es gibt sehr selten Fälle von 65-jährigen, extrem erfolgreichen Geschäftsfrauen, die einen 25-jährigen Brasilianer zum Mann haben. Frauen können sich weniger vormachen als Männer, weil sie ehrlicher zu sich sind, glaube ich.
Weißt du, was mich gerade an deiner Aussage ein bisschen stört?
Ja, bitte.
Warum nimmst du immer als
Brasilianer
sexuell attraktive Person Brasilianer? Ja,
ich habe da so ein Fetisch.
Ja, aber warum sagst du jetzt nicht, warum hat eine 65-jährige erfolgreiche Geschäftsfrau keinen Rumänen am Start, weißt du?
Da hast du recht. Oder, damit habe ich die Rumänen gerade ausgeschaltet.
Oder Albaner.
Du hast völlig recht. Brasilianerinnen kommen mir oft irgendwie in Sinn, weil ich 2, 3 solche Fälle kenne, einfach durch Zufall. Also ich kenne halt wohlhabende, reiche, erfolgreiche Männer, die mit gut aussehenden jungen Damen aus Lateinamerika zusammen sind. Das kann allerdings für alle anderen auch gelten. Ich glaube, Jeff Bezos ist jetzt, glaube ich, mit einer Mexikanerin zusammen. Mit einer mexikanischen, also wenn du 156 Milliarden hast, dann ist auch nicht mehr so schlimm, ob du irgendwie, weiß ich nicht, beim Schlafen die ganze Zeit furzt oder nässenden Ausschlag am Popo hast oder so. Ich weiß nicht, bei 156 Milliarden Jeff Bezos könnte theoretisch ja auch nur Gehirn einfach mit einem Penis sein, in so einem Glasbehälter, was in so einem Eimer. Und es würde reichen. Es würde reichen bei 156 Milliarden.
Ich habe eine Frage an dich, Basti. Warum?
Oh, jetzt kommt er wieder. Stopp. Ich spüre die Frage jetzt schon. Warum?
Ja,
frag es.
Warum stellst du so eine Beziehung immer so in Frage?
Oh, bitte, du dreckiger kleiner Lügner. Ganz ehrlich, glaubst du ernsthaft, dass die Girls, die mit Hugh Hefner in der Playboy-Villa gewohnt haben, mit dem Opa, der immer Uno spielen wollte,
gedacht haben? Nein, das ist was anderes. Das ist ja was anderes. Das ist ja wirklich, also, da geht's ja auch um die Marke Playboy und man will sich da auch positionieren und alles. Aber ich meine, Jeff Bezos ist ja jetzt nicht ein hässlicher Typ.
Ja, nee, er ist kein Hessi. Nein, das kann man so nicht sagen. Ich würde sowieso nichts gegen Jeff sagen, weil am Ende arbeiten wir eh alle für den. Weißt du, also es kann sehr gut sein, dass also live nächste Woche der WDR wird einfach komplett von Amazon gekauft. Da müssen wir zwischen der Woche immer Amazon-Pakete ausliefern, bevor wir den Podcast machen. Dementsprechend sage ich jetzt erstmal nichts über unseren zukünftigen Arbeitgeber.
Aber guck mal, Jeff Bezos ist 57. Ja. Oder sieht voll jung
aus. Der ist hart in shape. Ja. Du musst mal Elon Musk und Jeff Bezos googeln, bevor sie reich wurden. Da sahen die nicht so gut aus. Von Elon Musk gibt es so ein Foto, wie er so sehr wenig trainiert, mit so einer sich ansetzenden Halbglatze, so Mitte 20, Ende 20, irgendwie vor einem Computer sitzt und einfach Obernerdo aussieht. Und dann irgendwann kommt ja der Schritt, wenn du die erste Milliarde hast, wirst du auf einmal gut aussehen. Da wachsen die Haare nach, die Zähne werden gerade, auf einmal hast du einen Personal, eigentlich, du hast nicht einen Personal Trainer, du hast 20 Personal Trainer, so dass du einfach total bufft aussiehst. Und so ist das bei Jeff Bezos auch, der sah früher auch weniger attraktiv aus als heute. Aber ganz ehrlich, darum geht's ja gar nicht. Am Ende sollen sich die Leute lieben, wie immer sie wollen. Das ist auch Quatsch, denen irgendwas zu unterstellen. Ich habe mich gewundert, als jetzt Bill Gates und Melinda sich getrennt haben, weil ich dachte so, das wäre so der seltene Fall, wo so zwei super, super Reiche und er es irgendwie schafft, dann trotzdem nicht, weiß ich nicht, im Magma-Club jede Woche 2 Stunden im Bademantel rumzusitzen. Und jetzt kam ja raus, doch so ein bisschen. Also Bill Gates hat es wohl auch krachen lassen, weißt du? Und ich glaube einfach, dass wir Männer blöd sind. Wir sind blöd, wir sind leichter verführbar. Also verführbar im Sinne von, dass wir leichter auf Verführungen hineinfallen. Und Frauen sind einfach, also ich bin sowieso insgesamt, und ich weiß, das ist jetzt eine ketzerische These, wir festen Überzeugung, dass Frauen klüger als wir sind, in vielerlei Hinsicht. Ich bin total glücklich für jede weibliche Führerin, in Anführungszeichen, eines demokratischen Landes in der Welt. Ich finde, Merkel hat einen guten Job gemacht und ehrlich gesagt fällt mir jetzt auch keine Anführerin eines großen Landes vor. Es gibt ja leider nicht so viele, die keinen guten Job macht. Frauen sind einfach, wir sollten, es heißt ja immer Kinder an die Macht, ich will eher Frauen an die Macht lassen. Ist wirklich besser. Die sind clever.
Also, du hast jetzt gerade so eine Kurve gemacht hey, Frauen sind geldgesteuerte Wesen, die sich Milliardäre schnappen wollen und denen ist scheißegal, wie die aussehen, ob der Typ einen Schlabberarsch hat oder nicht. Aber Frauen sind ja viel intelligenter. Das
ist nicht schlecht, oder?
Weißt du, du bist so ein Opportunist, Basti.
Ja,
weißt du das?
Oder?
Du bist so ein richtiger...
Ja, das ist die Bobbahn meines Lebens. Einmal geht's nach links, einmal geht's nach rechts. Nein, das habe ich also. Natürlich gibt es... Nein, aber du hast mich schon gut gekriegt, du hast recht. Also, natürlich gibt es auf beiden Seiten der Geschlechter manipulative Menschen, die wie auch immer Erfolg etc. Nutzen von anderen. Ne? Das kann es bei Männern geben, genauso wie bei Frauen. Dieses klassische Phänomen des reichen alten Mannes, der sich nochmal eine hübsche junge Frau holt, das ist halt sehr so im im Gesellschaftskonsens verankert. Das gibt's einfach unglaublich oft. Also unglaublich oft, du wirst kaum einen großen deutschen Prominenten finden, der irgendwie 35 Jahre lang mit der gleichen Frau verheiratet ist und glücklich, sondern meistens wird dann so nach 20 Jahren getauscht. Das hat Schröder mal gesagt, Gerhard Schröder, unser Altkanzler, der hat ja glaube ich 5-mal oder 6-mal geheiratet, der hat gesagt, ich betrüge meine Frau nicht, ich tausche sie nur alle paar Jahre. Fand ich als Aussage auch relativ ehrlich, aber auch irgendwie erschreckend. Ne? Und aber trotzdem, du hast recht, ich habe einen etwas großen Stretch gemacht zwischen Frauen, die sich unter alte Männer legen, zu Frauen als Weltführerinnen. Ich glaube, trotzdem bleibt die Aussage bestehen, ich bin der festen Überzeugung, Frauen sind cleverer als wir.
Ja, aber ich glaube, es sind ja mehrere, wir haben jetzt einige Punkte durchgesprochen, aber ich glaube, das bezieht sich gar nicht auf Frauen. Es gibt halt einfach manche Beziehungen, die haben einen größeren Altersunterschied. Es gibt, manche stehen drauf. Ja, auch wenn du persönlich jetzt das nicht attraktiv findest, aber ich kenne zum Beispiel auch einen Typen, der mag wirklich viel ältere Frauen.
Oh ja, ja? Viel ältere Frauen?
Ja, genau. Er ist so 55 plus, er selber ist 30. Und sie muss halt so 55 Jahre alt sein. Aber ich finde das...
Auch legitim.
Ich meine, hey... Ja, aber das hat bei dem auch nichts mit dem sozialen Status zu tun oder so. Das sind ganz normale Leute, es sind jetzt auch keine Personen der Öffentlichkeit. Ich denke, die Menschen lassen sich halt einfach von ihren Gefühlen, aber auch manchmal von ihren Trieben lenken. Und solange sie selbst damit glücklich sind. Ich glaube immer, was ich immer spannend finde, ist, dass wir immer beurteilen wollen.
Ach, auf komm so, schon, Kosa, hör doch auf, ey. Komm schon, bitte, tu nicht so. Als wenn du nicht, keine Ahnung, wir sind bei irgendeiner Fernsehgala eingeladen, was weiß ich, irgendein Scheiß, und da kommt irgendein TV-Boss und der ist irgendwie 70, hat eine Halbglatze und der hat halt eine 25-jährige Freundin, die Model in Schweden ist, und man denkt so, mein Gott, das wird, aber die wird wirklich denken, seine Lebenserfahrung, die bedeutet mir viel. Kein Mensch denkt das, weil es einfach auch nicht die Wahrheit ist. Es ist auch total okay wegen, also jeder kann wegen was auch immer mit wem anders zusammen sein. Es ging eher um die Introspektive des alten Sackes, der dann so denkt so, ja gut, okay, ich weiß, dass sie halt eigentlich die Kohle und die Macht geil findet, aber ja, kann ich mit leben. Finde ich immer noch entspannter. Ne? Also das ist
also ja du meinst jetzt, dass bei Leuten, die erfolgreich sind und für dich in deinen Augen unattraktiv, wenn die eine jüngere Freundin haben, hat das nichts mit Gefühlen zu tun?
Nicht immer. Natürlich gibt es auch das, aber es gibt sehr viele Beziehungen zwischen einem großen Gap zwischen beiden, der Attraktivität und des Alters, wo es oft ist, junge Frau, alter Mann reich, junge Frau nicht so reich. Und dementsprechend würde ich das so hineininterpretieren. Weißt du, also ich glaube, Lola Matthäus hatte zum Beispiel auch noch nie eine Partnerin, die so alt war wie er, nicht mal annähernd, weil sie sind immer mindestens 30 Jahre jünger, und das könnte schon was damit zu tun haben, dass er halt super erfolgreicher Fußballer, wohlhabend und in der Öffentlichkeit ist. Vielleicht ist es auch einfacher, also wenn du jetzt Wilfried E. aus, weiß ich nicht, Hagen-Haspe bist, ne, und du hast eine Kleingartenanlage, du trinkst gerne Bier und bist im Kegelverein. Und du gehst jetzt zu diesem 24-jährigen schwedischen Model hin und sagst, hallo, ich bin der Wilfried. Ich habe jahrelang als Dreher gearbeitet und ich spiele jetzt gerne Kegeln. Und zwischendurch auch mal eine Runde Uno. Und ich habe einen Kleingartenverein. Dann ist diese Wahrscheinlichkeit geringer, als wenn du sagst, hör mal, ich bin 146 Milliarden schwer und mir gehört das größte Unternehmen der Welt. Wie geht's dir so?
Das Aber jetzt gebe ich dir mal ein Beispiel. Okay. Jetzt gebe ich dir mal ein Beispiel, Basti. Stell dir mal vor, jemand würde das über dich sagen.
Ja, das wäre kränkend.
Ja,
das also haben Leute auch schon so, über mich gesagt.
Ey, weißt du, wie oft
meine Frau schon gefragt wurde, ob sie mit mir schon zusammen war, bevor ich bekannt war? Das ist so ziemlich.
Ja, genau.
Ja, ja.
Weil die dann vielleicht sagen so, hey, guck mal, der Typ ist voll der Nerd, der redet hier die ganze Zeit über Computerspiele und dann zeigen sie Bilder aus deiner Jugend, guck mal, so sah der früher aus und oh mein Gott, und dann ist der so und so, guck mal, was für, wie der sich anzieht, was für Klamotten, wie der sich bewegt, der kann das nicht, und seine Partnerin ist voll modisch gekleidet, voll gepflegt, das, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Die ist nur mit dem zusammen, weil er berühmt ist. Und dann würdest du auch sagen, so, hey, warte mal, ich habe vielleicht auch noch eine andere Seite, so Momente, tiefgründige Gespräche, oder wo ich sie einfach in den Arm nehme, wir zusammen Filme gucken, uns austauschen oder man einfach weiß, was der andere denkt, fühlt, dass wir so eine Verbindung haben. Und ich glaube, das ist doch schon verletzend. Stell mal vor, du liest dein Leben die ganze Zeit aus der Zeitung. Also permanent schreiben irgendwelche Leute über dich, reden über dich. Und also ich glaube, immer so, ja, Leute, ich weiß schon, was du meinst, Basti. Ich bin auch voll und ganz bei dir. Du siehst halt diesen Typen, der kommt rein mit der Tussi und du so, ja klar, yeah. Alter, auf jeden Fall. Aber das ist ja die Sache, dass wir manchmal auch Sachen selbst aufs Aussehen reduzieren. Also, dass wir dann zum Beispiel sagen so, ey, ich hab einen Kumpel, Alter, okay? Oder ich hab einen Kumpel. Der Typ, total sympathischer Kerl, voll viel Charisma, okay? Aber der war halt einfach übergewichtig, okay? Und wir waren damals voll durchtrainiert. So in der Breakdance-Zeit war es alle so voll, bam, Sixpack und Lat und Arme, alles richtig krass durchtrainiert. Jeder konnte richtig krass tanzen. Der konnte auch tanzen, hat einen anderen Tanzstil gehabt, so. Den er gemacht hat, aber er war halt wirklich über 100 Kilo, Alter, 110 Kilo. Aber ich sag dir eins, der hatte immer bildhübsche Freundinnen. Aber wirklich bildhübsche hübsche.
Ja.
Ja, und für mich oder für uns war es so, hey, warte mal, ey, wir sind doch so voll durchtrainiert. Hey, wir sind doch so. Aber, verstehst du? Aber oft ist die Perfektion, die wir selbst sehen, also diese Schablone, wo wir denken, so musst du sein, um attraktiv zu wirken für eine Frau, das stimmt gar nicht.
Ja,
das stimmt gar nicht. Ja, das ist ja, das, was dir die ganze Zeit vermittelt wird. Aber es ist so oft so, dass klar ist diese äußerliche Attraktivität vielleicht der erste Schritt, um jemanden, dass dir jemand auffällt. Aber ich sag's mal so, wenn du ein, es hat ja nicht immer, es gibt ja nicht nur diesen einen Schritt. Du musst ja einfach weiterlaufen im Leben. Und dann fallen dir auf einmal andere Sachen auf oder, ja, dass dir jemand einfach nur mal zuhört.
Das halt, ey, was ich eben gesagt habe, schließt nicht aus, dass Leute, die von außen betrachtet optisch weniger attraktiv sind, ja auch sehr attraktive Partner durch ihre Persönlichkeit erringen können und dass auch Menschen, die sehr attraktiv sind, nicht auch jemanden nehmen, der vielleicht weniger attraktiv ist als er, ohne irgendeinen Gedanken an Macht, Geld, sonst was. Ich sprach nur von dem klassischen Klischee des reichen Mannes, des reichen alten Mannes mit der sehr jungen Frau. Und das ist
okay, hör mal so, als was Gesellschaft. Ich gebe eine Frage an dich.
Ja, gib mir eine Frage.
Wenn jetzt so ein richtig Entschuldigung.
Ja. Verschluckst wenn du dich schon vor
Aufregung. Killerfrau.
Ja.
Okay?
Ja.
Du bist abends im Club, aber du bist Single. Stell dir das vor.
Ja.
Du bist abends im Club.
Ich bin abends
so
im Club.
So eine richtig Killerfrau.
Ich so.
Okay, die ist so richtig Killer. Und alle Leute flippen voll. Jeder will die checken.
Tanze ich im Club?
Nö, das musst du gar nicht.
Nee, ich stehe einfach nur so.
Du bist so dieser Fisch. Stell dir vor, du bist du selbst. Also dieser Fisch, dieser Loser, der einfach an der Bar steht.
Ich hab Finger in der Nase, und, Finger in der Hand.
Genau, so Martini trinkt und denkt, das ist cool, weil er das in irgendeinem Film gesehen hat.
Ach so, mit so einer Olive drin, meinst du?
Genau, du juckst eigentlich niemanden. Du juckst niemanden da drin. Aber dann verlässt du irgendwann den Club und denkst dir so, oh mein Gott, scheiß drauf. Dann gehst du alleine raus. Und dann nach ein paar Minuten denkst du, boah, ich habe schon Hunger auf einen Döner. Und dann gehst du an so einen Dönerstand irgendwo ein paar Straßen weiter. Und auf einmal steht sie dort und hat so richtig einen fetten Döner, aber hat schon die Hälfte gegessen. Und du siehst so richtig die Zwiebeln, die rausgucken
geil.
Und die Soße. Und so ein bisschen Soße trieft noch so von ihrem Mundwinkel. Und die guckt dich an und die so, hey, wie heißt du? Und du so, ich bin der Basti. Und dann sagt sie so, und dann packt die dich einfach. Und will dich küssen. Würdest du die mit diesem Zwiebelmauldampf, okay, und dieser Knoblauchsoße? Das ist jetzt einfach nur meine Frage an dich.
Das ist okay, das für eine so, völlig abstruse, also allein was für ein unfassbares Setup du aufbaust für Frau im Club geht Döner essen. Alter, du hast es erzählt, als wäre es die Tribute von Panem. Ich habe gedacht, die packt gleich einen scheiß brennenden Bogen aus oder so eine Scheiße. Und dann kommen Gimli und Gandalf. Alter, die ganze Geschichte war nur, da steht eine Frau, die attraktiv ist und isst Döner und ob ich die küssen will. Also
das stimmt nicht.
Was?
Guck, und das ist das Problem. Für die ganze Geschichte, am wichtigsten war mir, dass ich am Anfang gesagt habe, dass du ein Loser bist ja, und dich niemand attraktiv findet. Das war eigentlich der Hauptpunkt.
Persönliches Statement von dir, oder? Das war doch eher was du mitteilen wolltest, was gar nicht. Aber ich verstehe immer noch nicht, was willst du mir mit der Geschichte sagen? Ich verstehe sie nicht. Das ist wie die Laterne.
Ob du jetzt zum Beispiel, nein, weil du jetzt zum Beispiel sagst so, hey, die gucken über gewisse Sachen hinweg, um mit jemandem zusammenzukommen, aber du hast jetzt einmal eine Chance, eine richtige Killerfrau.
Einmal.
Und die hat so richtig Zwiebel im Mund, okay? Und so.
Ja, es kommt.
Und du weißt, noch, wenn du sie küsst, vielleicht sind noch so zwei, drei kleine Zwiebelteilchen, die sind noch nicht aus der Mundhöhle verschwunden.
An meiner Oberlippe kleben bleiben, so ein bisschen mit
Würdest
mit bisschen
du sie
Petersilie.
Küssen, Basti? Bitte.
Ja, ich glaube
schon. Sag mir das.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es ist eine wichtige Antwort. Ich würde sagen, wenn sie mir vorher attraktiv erschienen und wir uns gut verstanden haben, dann würde ich sagen, ja. Allerdings mich von einer völlig Fremden küssen lassen, nur weil sie gut aussieht, würde ich vielleicht doch nicht machen. Jetzt abseits von irgendwelchen Zwiebelmündern. Weil das wäre ja dann wirklich sehr absurd. Also da kommt eine Frau, also stell dir vor, eine unattraktive Frau kommt mit dem Dönermann auf sich zu und hat einen Dönermund und will dich küssen. Würdest du ja nicht ja sagen. Also würde ich auch bei einer attraktiven Frau nicht ja sagen, weil das sehr übergriffig ist. Aber wenn ich dann mit ihr da stehen würde und würde mich gut mit ihr verstehen. Wie, was ist die falsche Antwort? Es gibt keine falsche Antwort auf deine Scheißfrage.
Doch, natürlich. Ich wollte deinen Intelligenzquotienten einfach testen
ja.
und checken. Und die richtige Antwort wäre gewesen... Weißt du, was ich gemacht hätte zum Beispiel, Basti? Ich hätte ihren Döner genommen, hätte auch einmal reingebissen und dann hätte ich gesagt, jetzt können wir uns küssen. Verstehst du?
Ja,
dann wäre alles ja. auf neutral wieder.
Das ist aber wirklich clever von dir, wirklich. Ich bin ja sowieso, an deine Geschichten musste ich mir ja über die letzten anderthalb Jahre gewöhnen. Und das Krasse ist dann, wenn man immer wieder erfährt, dass die absurdeste Scheiße sogar wahr ist. Also letzte Woche lief ja die große Özcan Kosa-Doku im SWR. Ich glaube, Deutschland hat eingeschaltet, auch Angie war dabei, alle haben geguckt, SWR 18:30 Uhr.
Angela Merkel hat den Schnitt gemacht.
Die hat den Schnitt gemacht, zu Hause selber, mit Premiere Pro hat die das zu Hause am MacBook selbst geschnitten für dich. Die hat ja Zeit, die Kanzlerin hat im Moment Zeit. Und ich habe es mir natürlich angeschaut, ich war berührt, weil ich fand es echt sehr nett und sehr menschlich und du weißt ja, dass ich dich auch mag, sehr, aber die absurdeste Szene war auf jeden Fall, wo du bei Worldwide Warm vor den 700 Pappkisten stehst oder Plastikkisten und die Story wirklich wahr war. Ich dachte, ich falle vom Stuhl. Ich war mir sicher, das ist eine der Geschichten, die du dir 100.000, 1.000.000%, 100 also einfach so sicher ausgedacht hast. Und dann gibt's die Scheiße wirklich. Du stehst wirklich bei Worldwide Warm und erzählst was über Regenwürmer. Und seitdem bin ich vorsichtig geworden, dir jetzt vorzuwerfen, dass irgendeine Geschichte erfunden sein könnte.
Nee, aber das mit dem Döner, das ist ein Intelligenztest.
Das ist ein klassischer, das kommt auch im IQ-Test vor. Im deutschen IQ-Test ist es Aufgabe 3, würden Sie eine Frau, die Dönerreste im Mund hat, aber attraktiv ist, küssen. Das ist, da wird dann letztlich entschieden, ob man in den Mensa-Bereich kommt oder halt nicht. Aber die Worldwide Warm-Story war wirklich wahr.
Ja.
Hat dir die Doku über dein Leben denn gefallen?
Ja, ich fand selbst sehr berührend, vor allem diese Szene mit meinen Eltern und so, die Fotos. Weil oft hast du ja Fotos rumfahren zu Hause, du guckst sie dir kurz an, aber dort so mit der Musik unterlegt und dann halt auch noch mit der Geschichte, die dann so, by the way, erzählt wird, ist mir schon ein bisschen komisch geworden. Also, ich fand das schon richtig cool. Und vor allem auch, wenn ich gesehen habe, so wo wir groß geworden sind, wie diese Wohnung aussah damals. Aber wie geil meine Eltern waren, Mann. Oder immer noch sind, so. Ich weiß nicht, ich hab... Schon krass, Alter. Du musst dir das mal vorstellen, Basti. Stell dir mal vor, du... Ja, du wanderst jetzt einfach aus.
Ja, krass.
Nach keine Ahnung, Alter. Nach, ich glaube, das, was am entferntesten von uns weg ist, ist...
Neuseeland.
So, wenn wir nach China... Nee, wenn du nach China auswandern würdest, aber halt dort in eine mittelgroße Stadt... Und dort in irgendeinem Stadtteil wohnst auf einmal. Und
du meinst jetzt so kulturell und sprachlich etc.?
Kulturell, religiös, sprachlich, auch kulinarisch zum Beispiel. Ja. Also es ist alles ist anders, alles ist für dich voll der Flash. Und auf einmal wachsen deine Kinder auf, werden... nicht angenommen und man kennt die Tradition nicht dort in der Gegend und man hat's voll schwer und trotzdem sagt man, nein, hier haben unsere Kinder eine bessere Zukunft.
Eine krasse Entscheidung. Einfach.
Ja, ob ich das machen würde. Also ob ich das machen könnte. Es ist schon, also diese Opferbereitschaft, sage ich jetzt mal, weil am Ende des Tages opferst du ja deine Jugend, dein Leben. Es ist ja nicht so gut bei Deutschland-Style. Ja, also.
Nee, da kommt kein Vox-Fernsehteam und gibt dir 500 Euro Taschengeld, damit du was einkaufen gehen kannst. Das war schon ein bisschen was anderes für Gastarbeiter in Deutschland. Aber genau wie du sagst, es ist ja, also die sind ja damals gekommen, ich gehe mal davon aus, deine beiden Eltern, als sie nach Deutschland kamen, haben kein Deutsch gesprochen.
Doch, mein Vater fließend.
Damals schon? Als er kam?
Natürlich kein Deutsch gesprochen hat. Also,
ja, nein, aber du kommst in ein Land 3000 Kilometer links von dir, sollst dort arbeiten gehen, sollst da deine Familie ernähren, sprichst die Sprache nicht, die ist dir komplett fremd. Es gibt ja auch kaum Überschneidungen, weißt du, so. Man kann sich Deutsch-Holländisch, würde man sich so durchhangeln können irgendwie, aber Deutsch-Türkisch, keine Überschneidung. Du bist auf einmal in einem fremden Land, Klima ist komplett anders. Leute sind in den 70ern auf jeden Fall auch nicht so offen gewesen wie heute. Das ist halt eine krasse Entscheidung. Und klar konnte
man. Weißt du, was ich noch viel härter finde, Basti? Das sind so Leute, die zum Beispiel damals aus dem Iran geflohen sind, was ja voll oft, also jetzt zum Beispiel meine Eltern waren halt ganz normallos, aber aus dem Iran sind ja voll viele Intellektuelle, Akademiker, Mediziner geflohen. Und verstehst du, du bist Gehirnchirurg, kommst nach Deutschland und die sagen zu dir, nee, ist hier nicht anerkannt, dein Studium.
Ja, klar.
Und dann musst du Taxi fahren. Überleg mal, wie schlimm das ist für dich.
Das ist, glaube ich, in Millionen Fällen passiert, klar. Also,
ja.
Aber auf der anderen Seite ist das, was deinem Vater oder vielen deutschen Gastarbeitern passiert, ist ja auch grausam. Also letztlich, weil man hat die Leute damals geholt, so, ne? Also es wird ja jetzt immer über Integration diskutiert. Es wird darüber diskutiert, warum kann die türkische Oma kein Deutsch? So, ne? Also das sind was die Nazis gerne rauspacken, so, warum kann denn die türkische Frau nach 30 Jahren kein Deutsch? Ja, ganz einfach, weil die damals mit ihrer Familie hergeholt wurde, die wurde in eine Art, nennen wir es jetzt mal von außen Ghetto, aber zumindest in einen Bereich gepackt, wo überhaupt gar nicht die Offenheit bestand, dass diese Leute sich integrieren können. So, also es war ja einfach, ich komme aus Gelsenkirchen, wir haben Viertel gehabt von den Bergarbeitern, da lebten nur Türken, nur. Da gab es keine Deutschen. So, da wurde auch kein Deutsch gesprochen, wie auch. Und die Deutschen haben sich auch nicht dafür interessiert, ihre türkischen Kollegen jetzt besonders eng kennenzulernen. Ich spreche jetzt nur von der Allgemeinheit, nicht vom Einzelbeispiel. Natürlich gab es vielleicht den Bergmann, der gesagt hat, hey, komm doch einfach mal rüber mit deiner Familie und wir grillen zusammen. Klar gab es diese Fälle.
Ja, ja.
Aber die grundsätzliche Haltung war, das sind uns Fremde, die arbeiten jetzt hier und dann gehen die wieder weg. So, ne?
Ja.
Und das war die Haltung zu Gastarbeitern. Ich habe letztens noch einen Beitrag gesehen aus dem Fernsehen, 70er Jahre, so eine große, ja, ich denke mal, das war so eine Spielshow. Ich weiß nicht mehr genau, was für ein Format es war, aber sowas, was heute Wetten, das gewesen wäre. Also einfach mit ganz vielen hunderten Leuten, alle saßen an so Bierbänken und die Moderatorin saß dort mit einem Ehepaar, türkische Gastarbeiter, die so 15 Jahre in Deutschland waren zu der Zeit, also Anfang 60er gekommen waren. Die Show ist so aufzeichnend 1977, 78 gewesen, mit ihren zwei Kindern. Die hat mit denen gesprochen, als wären die bescheuert. Ja, was machen sie denn in Deutschland? Ja, was? Ah, haben Sie denn hier schon Geld verdient? Haben Sie Freunde? Und mit der Frau hat sie überhaupt nicht gesprochen. Also sie hat noch nicht mal eine einzige Frage an die Frau gestellt. Und die Kinder auch nur so, fühlst du dich denn wohl in Deutschland? Völlig absurde Frage für ein Kind.
Scheiße, Alter.
Völlig absurd für ein Kind eigentlich, wenn du drüber nachdenkst, dass genauso wie du ja sagst, dass du hier aufgewachsen bist und du dich als Deutscher gefühlt hast, von mir aus als Deutsch-Türke, ein sechsjähriges Kind zu fragen, ob sie sich hier denn wohl in Deutschland fühlt, weil es kennt ja gar kein anderes Land. Also klar, besucht die Familie in der Türkei. Aber diese Kinder sind in Deutschland geboren worden. Warum soll man die fragen, ob sie sich wohl in Deutschland fühlen? Das war total unangenehm. Die türkische Gastarbeiterfamilie war total freundlich und total offen. Der Vater sprach ein gutes Deutsch. Die Mutter weiß man nicht, weil sie wurde nicht gefragt. Aber das wirkte auch so wie so Aliens. Und drumherum saßen so die ganzen Kartoffeln an ihren Bierbänken. Und vorher lief, keine Ahnung, noch irgendein Volksmusikstar durchs Bild. Und dann werden die sowieso wie so Zootiere präsentiert. Fand ich unfassbar. Aber das war die Haltung in den 70er Jahren teilweise halt.
Ja, das war, also die haben ja mit dir auch Tarzan-Deutsch gesprochen.
Tarzan-Deutsch.
Weißt du, du, komm, Tarzan-Deutsch, du, komm du. Weißt du, und wenn die zum Beispiel, also rein von der Logik her, wenn ich jetzt als jemand, der die Sprache nicht beherrscht, zu jemandem gehe, okay, wo ich denke, er kennt den Weg an den und den Ort. Und du gehst hin und du sagst, wo Hauptbahnhof? Entschuldigung, wo Hauptbahnhof? Und er sagt, du lauf rechts. Verstehst du?
Hm.
Dann hörst du ja eigentlich immer dieses Tarzan-Deutsch und lernst die Grammatik, die richtige Grammatik gar nicht kennen. Und so haben die ja auch oft mit meinem Vater geredet. Also ich weiß es ja noch als Kind, weil ich konnte mich ja ganz normal artikulieren, so wie du sagst. Wir haben es nicht anders gekannt, im Kindergarten, in der Schule. Wenn ich mit meinem Vater zur Bank gegangen bin, dann hat der Typ mit dem geredet, als wären Neandertaler. Ja. Also sie wollen Geld reinmachen, weißt du? Und mein Vater so, ja, ja. Und dann habe ich mir gedacht, krass, der Typ in der Bank kann auch kein Deutsch. du hörst das und es war natürlich für uns Kinder, wenn wir mal aus der Perspektive der Kinder die ganze Sache sehen, ja klar war das unangenehm auch für die Kinder, Ja. Aber ich meine, auch an den Orten, an denen mein Vater sich bewegt hat, der hat halt gearbeitet in einer Fabrik. Da gab's halt auch nur Ausländer. Es war jetzt nicht so, wenn dann war, mein Vater hat gesagt, am Band haben vielleicht so ein Deutscher hat dort gearbeitet oder zwei. Aber ansonsten waren das 250 Türken und Griechen und Italiener und fertig. That's it. Und
auf der anderen Seite, das muss man halt auch sagen, der Mann in der Bank, der euch dann beraten hat, ne? Also ist ja jetzt ein Beispiel. Ja. Ich wüsste auch im ersten Moment nicht, wie ich mit jemandem sprechen soll, von dem ich das Gefühl habe, er versteht mich nur, wenn ich sehr einfach spreche. Das ist ja nicht unbedingt sofort Rassismus. Also, weißt du, das ist nicht unbedingt ein Rassist, nee, der auf euch herabgeblickt hat, sondern teilweise wussten die Leute wahrscheinlich auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollten.
Ich glaube, es war ja auch so eine temporäre Sache. Man ist ja davon ausgegangen, dass die Leute bald wieder gehen. Aber jetzt, wenn du mal bedenkst, Alter, wir haben schon ein halbes Jahrhundert hinter uns.
Genau.
Ja, vielleicht sogar mehr, 60 Jahre, 70 Jahre, seitdem die ersten Ausländer nach Deutschland gekommen sind, um hier zu arbeiten. Und dass wir immer noch solche Debatten führen müssen und es immer noch Stadtbezirke gibt, in denen ja halt nur eine gewisse Ethnie angesiedelt wurde. Und das lenkt ja auch irgendwie die Stadt. Da muss man sich irgendwie Gedanken machen, weißt du, woran liegt das? Also in Hausen zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, war es sehr cool durchmischt.
Ja?
Also ja, es war wirklich, also bei mir im Haus war es zum Beispiel so, es waren auf unserem Stockwerk waren zwei deutsche Familien, wir waren Türken, dann gegenüber war eine albanische Familie, oben drüber dann eine griechische, dann wieder zwei deutsche Familien. Und so war Hausen komplett. Ganz früher, weiß ich noch, also in Stuttgart gibt es auch einen Stadtbezirk, Halsschlag, weil zum Beispiel fast nur Türken. Da waren wirklich fast nur Türken. Und ist ja klar, dass dann so eine Abkapselung stattfindet. Weil du erwartest ja auch immer eine Akzeptanz. Deswegen, Basti, auch so Sachen wie Fußball oder so, ja. Man hat sich immer gewünscht, guck mal, das war immer so der Traum von uns Türken, so hoffentlich gewinnen wir, damit wir auch mal akzeptiert sind hier.
Mhm.
Weil du hast ja immer gekämpft, dass du eine Anerkennung hast, ja. Also auch, das hatte ich ja mal gesagt, dieses Beispiel, so türkische Lebensmittel in Deutschland, also im Supermarkt. Weißt du, du wolltest halt, wie sehr man sich gewünscht hat,
das stimmt, da habe ich nie drüber nachgedacht,
beim Gemüseladen sein Zeug kaufen zu müssen, halt diesen bestimmten türkischen Reis oder die Oliven oder Schafskäse, oder halt Bulgur und die ganzen Zutaten, sondern dass es dort im Lebensmittelladen steht. Weißt du, es gab so diese ich habe gar keine Auto. Verstehst du, der Italiener kam im Fernsehen, ja, oder der Grieche, Uso, bla bla. Aber als Türke hast du dir gedacht, Alter, von uns gibt's 4 Millionen hier in Deutschland, aber wir sind die, die eigentlich nirgendwo stattfinden.
Das stimmt. Ich habe nie drüber nachgedacht, aber du hast voll recht. Ne? Es gibt ja, zumindest in meiner Kindheit mittlerweile, mag das anders sein, kriegst du halt in Supermärkten noch Bulgur zum Beispiel und so, aber grundsätzlich...
Ja klar, jetzt hat sich alles geändert.
Wie eine türkische Ausstattung an Nahrungsmitteln, trotz so vieler, ich meine, was in meiner Kindheit, ich bin ja in einer Arbeiterstadt aufgewachsen, es gab extrem viel Türken, aber in im Aldi, Lidl, sonst was, gab es null Produkte aus dem Kulturbereich, null, nicht eins. Das stimmt,
überhaupt
habe ich nie drüber nachgedacht.
Jetzt haben die es erst geblickt, jetzt haben sie gemerkt, so, oh, da ist ein Markt, ja, da kann man Geld, Gazi, dieser Käse, gehört einem Spanier. Das hat ein Spanier gemacht, das ist keine türkische Marke.
Ernsthaft?
Ja, das ist von einem Spanier.
Okay. Aber es ist
der
halt schade,
hat dann gemerkt,
wenn Integration darüber gerät oder passiert, dass man Geld damit verdienen kann. Also wenn, keine Ahnung, Supermarkt checkt, ja. Wir können mit türkischen Produkten Umsatz machen, weil ey, wir haben 4 Millionen potenzielle Kunden, türkischstämmige Leute. Deswegen stellen wir die jetzt mal rein. Nicht, weil es eigentlich sinnvoll wäre, für Bevölkerungsgruppen, die es in einem Land nun mal gibt, unterschiedlicher Herkunft auch Sachen zur Verfügung zu stellen. Das ist halt krass, ja. Ne, wenn man drüber nachdenkt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber du hast ja recht. So, und
ja, aber ich glaube, es ging den Leuten einfach nur um Anerkennung. Es ging wirklich, man hat sich immer nur das gewünscht, weil du warst halt immer Du wurdest immer klein gehalten. Guck mal, immer noch unter meinen Videos posten manche Leute, ah ja, Iran, komm, du Döner. Solche Sachen posten, kommentieren die dann drunter jetzt.
Du meinst jetzt Rechte,
und das hörst du schon
oder?
Seit 40, ja, du halt Leute, die, keine Ahnung, das immer noch so sehen. Also guck mal, ich merk's auch, sorry, also ich merk's auch ganz klar, auch bei Kollegen, Basti. Versteh mich nicht falsch, aber manchmal rede ich mit Kollegen und wenn ich dann mal so einen Satz raushau, wie so, boah, das ist schon krass, oder ich sag dann so, boah, heftige Sache, oder ey, was geht denn jetzt eigentlich mit dem? Und dann machen die mich nach. Oh, was geht denn jetzt mit dem? Verstehst du? Aber dann, eine halbe Stunde später, gehen sie auf die Bühne und erzählen den Leuten irgendwas von Gendern und dass es wichtig ist, dass alle hier ankommen und jeder sollte anerkannt sein. Verstehst du? Aber selber haben die immer so einen leichten Minimalrassismus. Mhm. Und das ist diese Ebene, auf der die dich nachahmen, ist immer so leicht zynisch, so leicht abwertend, wo du dir manchmal denkst, hey, das hat nichts mit meiner Herkunft zu tun. Ja, diese Artikulation, das hat etwas mit meinem sozialen Umfeld zu tun. Und in diesem sozialen Umfeld hat sich nicht nur der Türke befunden. Ich hatte ja fast keine türkischen Freunde, Alter. Also in Hausen, ja, aber da waren wir sowieso alle durchmischt. Aber später hing ich nur mit Griechen, Italienern, Spanier, Albaner, Deutschen, Iranern, also so komplett durchmischten Leuten ab. Jugos voll viele. Und ich habe ja meine Art und Weise zu reden, nicht, ja, habe ich mir auch als Kind, habe ich mir es ja selber angeeignet. Ich habe das ja zu Hause nie gehört. Ich habe zu Hause diesen Moment nicht gehabt. So, komm, wir lesen jetzt mal ein Buch. Das hatte ich nicht. Das gab's halt bei uns zu Hause nicht, Alter. Das war halt so, meine Mama ist Hausfrau, mein Vater kam von der Fabrik, der war voll müde immer nach dem Arbeiten. Und dann musste der halt noch hier und da zu Hause Sachen machen. Mein Vater war jetzt auch kein Typ, der danach ins Café gegangen ist oder so. Der war wirklich immer bei uns so daheim. Aber hat dann halt so, keine Ahnung, Auto repariert oder zu Hause was umgebaut oder hier und da halt immer so diese Männersachen gemacht. Und meine Mama war halt immer mit Sachen beschäftigt. Ich muss jetzt Essen machen, ich muss aufräumen, Kinder und das. Und für uns Kinder war es so, wir haben uns meistens mit uns selbst beschäftigt. Wir haben dann halt Fernsehen geguckt und diese ganze Sprache, Sprachgewandtheit, all die Sachen, das war voll ein Ziel von mir. Ich so, ich muss sehr gutes Deutsch sprechen, ich muss dann, damit die Leute sagen, ah, du kannst aber gut Deutsch. Das war für uns so ein Ritterschlag als Jugendliche.
Das war wichtig, dass Deutsche das gesagt haben.
Ja, damals als Jugendliche und als Kind war das so, ah, weißt du, da habe ich es auch meinen Eltern gesagt, so, hey, die haben gesagt, ich kann aber gut Deutsch. Und so, mein Vater war dann so, ah, sehr gut, mein Sohn, sehr gut, mein Sohn. Ja, du musst halt überlegen, es ist halt immer so ein einfaches Denken gewesen. Und diese Kleinigkeiten, diese Akzeptanz, die du wolltest. Und wenn Türkei verloren hat im Fußball, dann kam die immer so, ah, habt ihr verloren, hä? Weißt du, so nochmal oben einen drauf. So,
also du glaubst, ist dass, ja heute dass für Migranten das super wichtig war, beispielsweise, dass die Türkei bei einer Weltmeisterschaft oder so oder insgesamt international gut spielt, weil man den Erfolg dann auch, also weil man stolz auf seine Herkunft dann sein konnte vor den anderen, oder?
Genau, weil du dann sagen konntest, ah, jetzt haben wir was, jetzt können wir halt auch mal sagen. Verstehst du, es war, auch damals hat ja keiner in der Türkei Urlaub gemacht. So 90er Jahre, da war halt immer Italien, Rimini und so Lloret de Mar und solche Orte, da sind halt die Leute hingegangen. Also die, guck mal, wie lange gibt's denn türkische Moderatoren im deutschen Fernsehen? Nasan Ekes ist so eine, ja. Dann Gülcan hat mal stattgefunden und ja, sonst fällt mir jetzt spontan ja, fast keine ein.
Es gibt deutsch-türkische Comedians, ne? Kaya natürlich.
Ja, Bühnen. Ja. Die, aber das sind Comedians. Aber genau. Ich meine so
nein,
im
aber
Alltag.
Mal, erst was jetzt, schon, was
so
schon auffällt.
Linda Zerwakis oder so. Verstehst? Also es ist ja erst etwas so ein etwas, was vor 10 Jahren, 15 Jahren so langsam Step by Step angefangen hat. Und das ist halt dieser harte Kampf von dieser Generation, die gesagt hat: Ey, wir wollen Akzeptanz.
Aber eigentlich ist es doch absurd, dass zum Beispiel in Deutschland, ich mag die Jungs, also einen zumindest davon kenne ich, der ist ein total guter, netter Typ und du kennst ihn, glaube ich, auch, dass die früher, also jetzt sprechen wir vor 15 Jahren, erfolgreichsten Deutschen, also von mir aus bevor Bülent so kam, erfolgreich deutsch-türkischen Komiker Akan und Stefan waren, die gar keine Türken sind. Die haben ja die Klischees über Türken genommen, obwohl es Deutsche sind, und haben Türken gespielt. Stefan ist kein Türke in der Story, aber Erkan ist ja auch kein Türke in Wirklichkeit. Ne? Und das würde ich als türkischstämmiger Comedian oder überhaupt als Türke wahrscheinlich sogar als beleidigend empfinden irgendwie.
Das war's auch für uns.
Hast du das als beleidigend
empfunden? Erkan und Stefan, ja. Ich erzähle das auch in meiner Show. Ich sag, wir, guck mal, das ist so etwas, ja, also Erkan und Stefan, ja, ich sag's mal so, es ist ja eine andere Ebene, auf der sie es erzählt haben. Die haben ja eigentlich auch so zwei Kumpels gespielt, die in so einem bestimmten Viertel aufwachsen. Aber so, man wurde immer so, das war halt immer dieses, hey, krass konkret, Dönertier, krass konkret. Und dann haben mich die Leute auch so angesprochen. Eigentlich ist das ja sowas wie Blackfacing.
Bisschen schon. Ja,
dass du jemanden so nachmachst, obwohl du das selber nicht bist und immer sagst, ja, hey, und dann sprechen dich die Leute auf der Straße so an. Also bei mir war es auch so, manchmal in der Tanzschule, in der ich Breakdance unterrichtet habe, kamen dann so Leute und die so, hey, was geht du krass konkret. Verstehst? Und dann hast du dich halt aufgeregt, weil ich mir gedacht habe, oh, sorry, ich hatte jetzt halt nicht Glück, dass meine Eltern so wie eure Lehrer und Architekten waren, ja, und ich von klein auf alles in den Arsch geschoben gekriegt habe. Das, sorry, diese soziale Sicherheit ist halt voll wichtig, aber du wolltest nur diesen einen Move, Basti, dass man gar nicht vielleicht mal sogar drüber geredet hat. Und dann beginnt auch das, dass man sich verankert in seiner Herkunft. Viel krasser. So habe ich es wahrgenommen. Dass dann halt einige sagen, ja Mann, wir sind Türken und jetzt? Hä? Dann kommt diese Abwehrhaltung.
Mhm. Und dann wird man noch viel, in Anführungszeichen, türkischer, ne? Weil man sich
anderen
nicht dazugehörig fühlt.
Genau, weil dann sagst du auch so, ja, wir sind Türken und jetzt? Dann liefen die halt rum mit türkischer Flagge. Natürlich gab es aber auch, stopp, mal raus aus dieser Opferrolle, es gab natürlich auch Leute, die wollten mit Deutschland überhaupt nichts zu tun haben. Und auch wenn das stattgefunden hätte, hätten die gesagt, ich habe keinen Bock auf Deutsche, ich will mit Deutschen nicht abhängen. Das gibt's natürlich auch. Das ist
das gab's die andere in meinem Seite. Umfeld auf jeden Fall auch früher. So,
also. Absolut. Also da nehme ich auch überhaupt nicht in Schutz. Aber es gab wirklich, und ich würde mal sagen, das war der größere Teil der damaligen Community, die wollten ein Teil dieser Gesellschaft sein. Die wollten Anerkennung, die wollten dabei sein. Und hey, meine Mama hat zwei Sprachkurse gemacht in Deutsch. Mhm. Ja, aber dann, wenn du an die Kasse gehst und sagst, ich hätte gerne von diese, ja, ist okay jetzt, ich hab schon verstanden. Und dann ist sie so, ah, scheiße, ich kann's nicht, ich rede lieber nicht. Mhm. Und das ist immer so ein Punkt, wo ich denke, dass sie, das ist eigentlich so ein Miteinander. Weißt du, man hat ja nicht mal gewünscht, so dass die Gesellschaft, also die deutsche Gesellschaft, die Türken anschiebt, weißt du, und sagt, so, jetzt werdet ihr hier ankommen, sondern ich glaube, dass man vielleicht früher mal die Hand gereicht hätte. Ich habe gestern mit Sebastian Puffpaff auch darüber geredet, ne? Er hat gemeint, ich glaube, es ist auch so ein Prozess, der stattfindet. Also wenn du jetzt im Ausland, zum Beispiel Chinatown oder es gibt ja noch andere so Bezirke, Little Italy und so gehst, also da geht man ja hin, wenn man in den USA Urlaub macht, um sich das wirklich anzugucken. Und der so früher war das vielleicht dort auch so, dass gewisse Gewalt oder Rassismus sehr extrem stattgefunden hat, aber inzwischen ist es so ein Must-See-Ort. Und so kann das sich halt auch in Deutschland entwickeln, dass es halt dann so Bereiche gibt wie in Neukölln, dass man sagt so, wow, da kann man in Deutschland lecker türkisch und arabisch essen zum Beispiel. Weißt du, oder dann gibt's in Berlin einen Ort, wo man halt so geil asiatisch essen kann und, weil da halt sehr viele Asiaten angesiedelt sind.
Das hat sich ja, das muss man schon sagen, also jetzt so zu tun, oder nicht, dass man uns falsch versteht, es ist ja nicht mehr so, wie es mal in der Talkshow in den 70ern war, was ich eben beschrieben habe. Das ist ja nicht mehr
überhaupt
der Fall.
Nicht.
Ne, es hat nicht. Ja eine Integration stattgefunden. Allein, dass wir das jetzt hier machen, dass wir Bratwurst und Baklava machen und uns Leute von beiden Herkünften hören so und alle anderen aus anderen Herkünften auch. Aber uns hören nochmal viele Türken, uns hören viele deutschstämmige, türkischstämmige, was auch immer. Das ist ja auch schon ein Signal dafür, dass es, also wir haben das ja nicht gestartet mit dem Gedanken, wir machen jetzt hier Völkerverständigung, sondern wir sind beides Komiker mit einem unterschiedlichen Hintergrund und unterhalten uns einfach. Aber trotzdem wäre das vor 50 Jahren nicht unbedingt vorstellbar gewesen. Ne? Und das ist ja schon eine Entwicklung, die gut ist und die auch sich auf jeden Fall, weil, und das ist ja genau wie du sagst, eine Generationenfrage. Für deine Eltern war es ja viel, viel schwieriger, hier hinzukommen und sich zu integrieren, weil auch die drumherum die nicht integrieren wollten und weil es super fremd war, als es für dich dann vielleicht war. Und für deine Kinder jetzt wird es ja noch mal einfacher. Also ein bisschen hat es, also glaube ich.
Absolut richtig. Glaube ich.
Also es wird von Generation zu Generation, weil es sich immer mehr vermischt und weil, ich finde diesen Begriff Multikulti genauso doof wie du, aber weil dieses, ein Land besteht aus ganz vielen Einflüssen, die Menschen kommen aus allen Ecken und scheißegal, wo die Eltern herkommen, das wird immer selbstverständlicher. Das war halt 1955 nicht selbstverständlich, egal wo du herkamst. Und heute ist es selbstverständlicher geworden. So. Und es sollte auch grundsätzlich überhaupt nicht mehr gefragt werden, weil es unerheblich ist. So.
Ja. Ja, du hast da absolut recht. Ich glaube, zum Beispiel auch die Syrer, die nach Deutschland jetzt gekommen sind, die sind halt an einer Station, wo viele Türken oder halt auch andere Gruppen, die nach Deutschland gekommen sind, in den 80er Jahren waren. 70er, 80er. Dass es sich so langsam fügt, aber ich bin heutzutage, boah, Alter, das ist mega. Also ich finde auch, es hat sich unglaublich viel getan, überall. Also es ist einfach normal, es ist einfach da. Es ist normal, dass es Leute gibt, die eine türkische Herkunft haben, italienische, griechische, die sind dann Anwälte, die sind, keine Ahnung, Ärzte. Du gehst dahin, das ist einfach normal. Und da denkst du dir nicht, soll ich da hingehen und so, Ausländer, aber damals war das schon.
Ja, es ist doch wirklich anders. Ich war letztens bei meinem Hautarzt, ist jetzt ein doofes Beispiel, oder auch meine Frau geht zu einer Frauenärztin, ist auch eine Gemeinschaftspraxis von einer deutschen und einer türkischen Ärztin. Mein Hautarzt sind zwei türkische Ärzte, eine Ärztin, ein Arzt und zwei deutsche Ärzte. Und ich frage dann auch nicht, ich möchte zu dem Arzt, sondern ich gehe einfach zu meinem Hautarzt und gehe dann zu einem dieser Ärzte. Es ist mir völlig egal, welche Herkunft der hat oder ob da jetzt Alpa auf dem Namensschild steht oder nicht. Ist mir einfach egal. Es spielt keine Rolle.
Ja.
Aber vor 40 Jahren bei meinen Großeltern, ich glaube, und meine Großeltern waren keine Nazis, die waren halt 1918 geboren beide, also einfach mittlerweile über 100 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob mein Opa 1975 zu einem türkischen Arzt gegangen wäre. Ich glaube nicht. So doof es klingt. Glaube ich nicht. Selbst wenn es wahrscheinlich jetzt nicht mal einen gegeben oder sehr wenige. Aber trotzdem.
Ja, ich sag's auch, also man kann's auch, guck mal, ich sag's mal immer so, es war halt ein Scheitern der Politik. Ich sag nicht, dass es ein Scheitern der Bevölkerung war, weil die kannten das ja auch nicht. Ja? Und wenn diese, sag ich jetzt mal, Sache, also Zuwanderung und auch Austausch, Kommunikation, Aufklärung, kulturell, sozial, nicht im Fernsehen oder in den Medien stattgefunden hat, dann, weißt du, dann, ich kenne immer noch Leute, die sind jetzt 60, 70, die sagen, ich hatte noch nie einen Kumpel, der Türke war. Und die leben zum Beispiel in Stuttgart. Und dann war ich auch so, was, echt jetzt? Der so, ja, ich kenne niemanden, der mit auch einem Türken abhängt. Und, dann habe ich gedacht, wow, und deswegen hat er gemeint, du bist der Erste, mit dem ich so Kontakt habe. Und wo ich mir denke, so shit, hätte ich das doch bloß früher so einen Kontakt gefunden, weil ich das auch oft interessant finde, wie du jetzt zum Beispiel die Art und Weise, die Höflichkeit, die man jetzt zum Beispiel älteren Leuten gegenüber hat, hat er gemeint, das hat er auch so in der Form nicht erlebt. Und hat gemeint, das hat mich jetzt voll ergänzt und als Mensch. Und da war ich auch kurz so, wow. Und das war dann wieder so ein Gefühl von, boah, krass, Anerkennung. Und ich glaube, heutzutage, Gott sei Dank, Basti, ist ja auch Jammern auf hohem Niveau, muss man sagen.
Das ist ja kein deutsches Problem. Nein, aber guck mal, es gibt, hast du Monsieur Claude und seine Töchter mal gesehen, den Film? Den könnt ihr euch mal angucken. Das ist wirklich ein guter französischer Film. Die Franzosen haben ja auch ein großes Problem mit Rechtspopulismus. Ne? Also die haben ja mehr, die rechte Partei in Frankreich hat deutlich mehr Wähler als die Rechten bei uns. Ne? Die Franzosen sind ja auch total durchmischt. Ne? Die haben Marokkaner, Algerier, durch ihre Geschichte, auch Kolonialgeschichte und so. Ne? Das ist ein sehr durchmischtes Land. Und es gibt einen Film, über, der wirklich sehr schön ist, 2014, Monsieur Claude und seine Töchter. Da geht es um Typen, sehr reiches Ehepaar, Franzosen, ne, stolze Franzosen. Mhm. Und der hat drei Töchter und die eine Tochter heiratet einen Juden, die andere einen Moslem, einen dunkelhäutigen Moslem und die dritte einen Chinesen, also einen Asiaten, glaube ich. Ne, er rast komplett aus. Ne? Jede Tochter kommt zu ihm und sagt so, das ist mein neuer Freund und wir heiraten und ich bin schwanger von ihm. Und er versucht halt die ganze Zeit so zu tun, als wäre er total weltoffen und ja, natürlich freue ich mich total für dich. Und er rastet innerlich aber komplett aus, weil seine eine Tochter kriegt ein dunkelhäutiges Kind, seine andere Tochter kriegt ein jüdischstämmiges Kind und die andere Tochter ein asiatisches Kind. Und plus heiratet dann auch noch die. Und dann feiern die, die feiern die Hochzeiten und jedes Mal versucht er halt so die ganze Zeit so dieses, ja, aber wir sind ja Franzosen, wir sind Franzosen. Und natürlich, klar, das ist schon sehr auf die 12 so, ne, der ist sehr klischeeig, der Film, aber der ist sehr schön, weil natürlich immer wieder so dann er versucht irgendwie klarzumachen, ja, wir die stolzen Franzosen und ihr jetzt, ne, du kommst aus Algerien, bla bla. Und am Ende ist immer wieder die gleiche Schlussfolgerung, er muss zugeben, wie wahnsinnig gut er sich mit denen versteht und wie sinnlos dieser Rassismus gegen die ist. Das ist echt ein guter Film, hat jetzt mit türkischstämmig nichts zu tun, aber es geht genau um diesen Effekt. Es ist genau das gleiche. Du hattest du, als du Teenager warst, eine deutsche Freundin, wo du dich den Eltern vorstellen musstest.
Ja.
Und wie war das?
Also ich muss ehrlich sagen, bei mir war es immer cool, aber ich glaube, das hat halt auch mit meiner Person zu tun gehabt.
Ja, klar.
Also die Eltern waren, das muss ich an der Stelle auch sagen, total cool. Also zum Beispiel, ich hatte eine Freundin damals mit 17, die Denise, die hat in Mannheim gewohnt. Und der Vater, der war so cool, Alter. Der war auch voll interessiert. Der war wirklich, es war so meine Breakdance-Zeit, Denise war auch Breakdancerin. Und dann bin ich zu denen nach Mannheim gegangen. Und dann haben wir dort gefrühstückt und der Vater hat voll, also total lieb, nett und so halt dieses Mannemörsche, so, ajo, du kommst aus Stuttgart, da bist du Türke, das ist ja cool, wo kommst du näher aus der Türkei und so, weißt du, und war so, so interessiert an mir, an meiner Person, aber ich sag's mal so, nach 4 Minuten, war das Thema Türke, Türkei auch abgeschlossen, weil ich glaube, das war einfach der Eisbrecher, weil man dann gesagt hat, okay, jetzt können wir halt über Herkunft, Familie, bla 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 reden und jetzt, ey, was machst denn du eigentlich so? Was macht denn dieser Özcan? Und dann, ja, ich gehe noch hier auf die Berufsschule und bla, ah, okay, interessant. Und dann war das auf einmal weg und dann war das auch nie wieder ein Thema. Hm. Und das war geil, weil
Hattest du Angst, bevor du dich da vorgestellt hast? Also hattest du Angst, bevor du dahin bist? Und so im Sinne von, werden die Eltern mich jetzt irgendwie so blöd angucken?
Nee, ich glaube, es war nie eine Angst, die aufgrund meiner Herkunft aufgebaut war, sondern ich glaube halt einfach, hey, jeder Typ ist aufgeregt, wenn sich das Mädel den Eltern vorstellt. Ich glaube, es war eher so diese familiäre Aufregung. Scheiße, finden die mich als Typ in Ordnung? Oder wenn ich dann gehe, dass die dann sagen, ajo, Denise, ich glaube, der ist nicht so gut und so. Der ist schon ein bisschen aggressiv und so. Weißt, also ich glaube eher auf die Basis oder sagen, das ist voll der Trottel oder voll der Depp. Und ich bin auch so ein Typ, ich bin dann auch Eltern gegenüber ja immer extrem höflich.
Und, du bist ja auch sehr offen. Also, aber ich meine, das ist, ehrlich gesagt, mich würde es interessieren für die Leute, die uns zuhören. Wir haben ja mehr als 10 Zuhörer mittlerweile. Und halt auch viele im Hintergrund türkischstämmig oder von mir aus auch ein anderer ausländischstämmiger Hintergrund. Wie war das, als ihr mal Eltern kennengelernt habt von euren, eurer deutschen Freundin, eurem deutschen Freund. Wie haben die
oder
reagiert?
Halt auch andersrum. Vielleicht die Vietnamesin, die mit einem Italiener zusammen ist oder keine Ahnung. Es gibt ja auch, oder der Italiener, der mit, keine Ahnung, einer Albanerin zusammen ist. Weißt du, also auch Sachen, die sich sehr nah sind, aber halt wirklich nur ein bisschen, das würde mich auch mal interessieren.
Ja, und ein Stück weit auch andersrum, das würde mich auch noch interessieren. Ihr seid deutsch und seid von mir aus die neue Freundin von einem türkischstämmigen Jungen gewesen. Oder von einem türkisch, oder ihr wart der Freund von einem türkischstämmigen Mädchen. Wie hat die Familie reagiert? Weil ich meine, wir müssen so fair sein, auch andersrum zu gucken.
Ja, ja.
Ne, und zu sagen, okay,
natürlich.
Vielleicht gibt's auch genau den gleichen anderen Fall, anders in die andere Richtung, dass nämlich dann auch türkische Eltern sagen, ey, ich will aber nicht, dass du hier einen deutschen Freund hast und ich will nicht, dass du einen deutschen...
Genau.
Auch genau das Gleiche gibt's ja nun mal auch. Also Rassismus ist keine Einbahnstraße. Ne? Und
auf jeden Fall.
Ich glaube schon, dass es da... Also ich habe es zum Beispiel in meiner Schulzeit mitbekommen, wo es auch wirklich zu... wir hatten einen Fall in der Schule, wo es richtig, richtig schlimm war. Also ein türkischstämmiges Mädchen einen deutschen Freund hatte. Und wo die Eltern sehr, 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 sehr schlimm reagiert haben. Und das hat damals in unserer ganzen Schule natürlich den Kreis gemacht. So, das hat jeder mitbekommen. Mhm. Und das ist einfach eine traurige Situation für alle. So, weil man denkt so,
also,
einfach fürchterlich.
Absolut richtig. Ich denke, die Herkunft sollte nie eine Rolle spielen. Egal was. Also ich sage immer, wenn die Persönlichkeit stimmt, ist die Herkunft scheißegal. Und das war aber, das muss man hier an der Stelle auch sagen, das war in den 90er Jahren, gab es das bei uns auch. Also wenn so ein türkisches Mädel mit einem Nicht-Türken, ach du Scheiße, Alter. Dann ist manchmal richtig eskaliert. Und ich glaube auch, was heißt ich glaube auch, ich bin mir sicher, weil es halt auch schon so stattfindet, dass es in ein paar Jahren einfach das Normalste der Welt sein wird.
Ja, was für ein schrecklicher, unglaublich dämlicher und unnötiger Gedanke, dass man bei Liebe die Herkunft mit reinpacken kann. Also, dass man sagen kann, ich will nicht, dass du einen türkischen Freund hast, ich will nicht, dass du eine türkische Freundin hast. Oder ich will nicht, dass du einen deutschen Freund oder eine deutsche Freundin hast. Das Herz entscheidet nicht über Nationalitäten und Herkünfte, sondern über ganz andere Dinge. Und dementsprechend, man sollte auf die Partnerwahl seiner Kinder keinen Einfluss nehmen. Weil man wird ihnen damit niemals einen Gefallen tun. Du wirst niemals diesen, also dafür ist Liebe viel zu komplex, als dass irgendjemand irgendetwas für dich entscheiden kann.
Ja.
Und das sollten Deutsche wie Türkische wie Italienische wie alle anderen Eltern aus allen Kulturkreisen akzeptieren. Bitte schreibt uns an bub@1live.de, wir lesen das und wir gehen gegebenenfalls auch drauf ein. Wir sind gespannt, was von euch für Feedback kommt. Nächstes Mal reden wir wieder ganz viel über Pimmel, ich verspreche es ganz, ganz, ganz dringend. Wir haben ja auch noch viel vor uns, unseren Disneyland-Trip im Herbst, da freue ich mich schon drauf. Ich bin jetzt schon in fertiger Aufführung, wir beiden Hand in Hand. Auf der Mickey-Maus-Achterbahn, was für ein wunderschöner Gedanke. Und
ich freue mich so sehr.
Und was wir völlig vergessen haben, die Live-Shows sind dermaßen durch die Decke gegangen, dass wir uns jetzt schon mal Gedanken darüber machen sollten, was wir da überhaupt machen, weil die erste Show war innerhalb eines Tages ausverkauft in Gelsenkirchen. Ja. Und die anderen werden mittlerweile auch knapp. Also wenn ihr kommen wollt, es sind im Moment, glaube ich, 5 Termine im Vorverkauf. Kommt vorbei, es kommen noch ein paar in die Ankündigung. Aber wer so im Bereich Nordrhein-Westfalen wohnt, kommt uns besuchen. Wir freuen uns sehr auf euch.
Auf jeden Fall. Und dann alle Männer, zieht Tangas an, Jungs.
Yeah. Zieht Tangas an. Warum auch immer. Wir haben euch lieb. Schönen Tag. Tschüss.
Peace.
Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1 live.